Liebe Brüder und Schwestern, wir hören heute die fünfte Auslegung zum zweiten Timotheusbrief unter der Überschrift Der Herr kennt die Seinen. Er kennt die, die zu ihm gehören, die seine Kinder sind. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt der Herr Jesus. Und nun lesen wir auch hier beim Apostel Paulus in 2. Timotheus 2, Vers 14 bis 19 folgendes. Daran erinnere sie und ermahne sie inständig vor Gott, dass sie nicht um Worte streiten, was zu nichts Nütze ist, als die zu verwirren, die zuhören. Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen, als einen rechtschaffenen und untadeligen Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Halte dich fern von ungeistlichem losem Geschwätz, denn es führt mehr und mehr zu ungöttlichem Wesen. Und ihr Wort frisst um sich wie der Krebs. Unter ihnen sind Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und bringen einige vom Glauben ab. Aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen und es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Ich möchte nochmal mit uns beten und bitten, dazu aufzustehen. Danke, lieber Herr, dass du jedes einzelne Schäflein kennst, so wie der gute Hirte auch draußen, so bist du der gute Hirte für unsere Seelen. Und wir wollen dich bitten, dass du uns auf guter Weide führst, dass du uns mit allem versorgst, was wir brauchen in Zeit und Ewigkeit, dass du auch diese Stunde dazu dienen lässt, dass wir gestärkt werden mit geistlicher Nahrung. Herr, hilf du uns durch deinen Heiligen Geist. Amen. Wir haben gerade das Lied gesungen, der Herr kennt die Seinen. Es fängt ja so an, es kennt der Herr die Seinen und hat sie stets gekannt, die Großen und die Kleinen, in jedem Volk und Land. Er lässt sie nicht verderben, er führt sie aus und ein. Im Leben und im Sterben sind sie und bleiben sein. Wenn er schon mal einen Hirten befragt hat, die haben ja oft Schafherden mit 100 oder mehr Tieren, aber die Schafe hören auf die Stimme des Hirten. Und er hat auch, soweit ich weiß, haben die meisten Hirten für ihre Schafe auch Namen bereit und kennen sie auch individuell, eine innige Beziehung. Und so kennt auch der Herr Jesus jeden von uns, jedes Schäflein, jedes Geschöpf an sich mit Namen, aber insbesondere die, die seine Kinder sind, die ruft er zur fruchtbaren Weide, zum frischen Wasser. So wie es in Psalm 23 wunderbar heißt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, ihr kennt diesen Psalm. Und nun in diesem Lied, in Strophe 1, hieß es ja, es kennt der Herr die Seinen. Und jetzt kommen drei Kennzeichen, woran er sie erkennt, wenn er genau aufgepasst hat beim Singen. Und zwar ist es interessant, es ist nämlich Glaube, Hoffnung und Liebe. Das, was auch in 1. Korinther 13 genannt wird. Zunächst der Glaube. Er kennet seine Scharen am Glauben, der nicht schaut. Und doch dem Unsichtbaren, als sähe er ihn vertraut, der aus dem Wort gezeuget und durch das Wort sich nährt und vor dem Wort sich beuget und mit dem Wort sich wehrt. Wie viel ist in solchen alten Heilsliedern enthalten? Hier der Dichter Karl Johann Philipp Spitta im 19. Jahrhundert. Am Glauben erkennt er die Seinen. Es ist wirklich der unerschütterliche Herzensglaube, die Vertrauensbeziehung zum Heiland. Der Glaube, der nicht schaut und doch dem Unsichtbaren, als er ihn vertraut. Und dieser Glaube ist nicht beruhend auf irgendwelchen Einbildungen, sondern aus dem Wort gezeuget, durch das lebendige Wort Gottes. Und er nährt sich durch das Wort und beugt sich vor dem Wort und wehrt sich mit dem Wort gegen alle Anfechtungen des Bösen. Steckt alles in dieser einen Strophe hier drin. Und in der nächsten Strophe erkennt sie als die Seine an ihrer Hoffnung Mut, Hoffnung, die fröhlich auf dem einen, dass er der Herr ist, ruht. In seiner Wahrheit glanze sich sonnet frei und kühn, die wunderbare Pflanze, die immer da ist, grün. die Hoffnung, grün ist ja die Farbe der Hoffnung, dass das ewige Leben auf uns wartet, das niemals vergeht. Die immergrüne Pflanze als Bild dafür. Und dann die Liebe. Erkennt sie an der Liebe, die seiner Liebe Frucht. Also wir spiegeln ja nur die Liebe unseres Heilandes wider. Unserer Kraft ist nichts getan, aber seine Liebe beschenkt uns und stärkt uns und ermuntert uns, auch einander zu lieben. Und weiter heißt es, und die mit lauterm Triebe ihm zu gefallen sucht, die also nicht träge und faul ist, sondern aktiv auf den Nächsten zugeht und die Liebe weiterträgt in die Welt, die so hungert nach Liebe. Und weiter in dem Lied, die anderen so begegnet, wie er das Herz bewegt, die segnet, wie er segnet, und trägt, wie er sie trägt. Segnen, tragen, einer trage des anderen Last, praktizierte Nächstenliebe. Und dann das Gebet, so hilf uns, Herr, zum Glauben und halt uns fest dabei, lass nichts die Hoffnung rauben, die Liebe herzlich sei. Und wird der Tag erscheinen, da dich die Welt wird sehen, so lass uns als die Deinen zu deiner Rechten stehen. Dann sind wir am Ziel beim Herrn, die Seinen sind heimgekommen, im ewigen Reich des Vaters. Nun wollen wir Vers für Vers wiederum betrachten, unseren heutigen Text aus dem 2. Timotheusbrief. In Vers 14 haben wir gelesen, daran erinnere sie, nämlich die Gläubigen, und ermahne sie inständig vor Gott, dass sie nicht um Worte streiten, was zu nichts nütze ist, als die zu verwirren, die zuhören. Auch im 1. Timotheusbrief schon und an vielen anderen Stellen der Heiligen Schrift wird gewarnt vor unnützem Gezänk und Streiterei. Leider gibt es auch in Gemeinden manchmal Menschen, die wollen immer diskutieren. Es heißt ja auch einmal, es sind Menschen mit zerrütteten Sinnen, die immer lernen und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Sie sind nie irgendwie fertig. Natürlich sind wir alle nie fertig. Wir haben immer Stückwerk Erkenntnis. Aber es gibt auch eine Diskutiersucht, eine Streitsucht, eine Zanksucht und das ist vom Bösen. Das will nur Verwirrung stiften, will Gemeinden spalten, will die Rechthaberei nähren, will den Glauben hinterfragen, will die Gläubigen verwirren und vom Glauben abbringen und hinter dieser ganzen Verwirrung durcheinanderbringen, steht ja der Durcheinanderbringer, Diabolos griechisch, der Teufel. Also lasst euch nicht in endlose Diskussionen verwickeln von irgendwelchen Sektierern oder Menschen mit zerrütteten Sinnen. Bezeugt ihnen klipp und klar und schlicht und einfach das biblische Evangelium. Wir können auch auf Fragen eingehen. Es ist nicht so, dass ich gar nicht diskutieren würde. Natürlich diskutiere ich schon auch. Aber wenn ich merke, vielleicht nach einer halben Stunde oder Stunde, es bringt nichts, muss man es deutlich und liebevoll abbrechen und sagen, jetzt geh lieber in dich, bete, lies selber das Wort Gottes. Es hat keinen Sinn, endlose Wortgefechte zu führen. Streitsucht ist vom Bösen. Ich möchte heute einmal etwas zitieren, eine längere Stelle aus diesem empfehlenswerten Kommentar von John MacArthur über 2. Timotheus, was er zu diesem Vers geschrieben hat. Es ist so gut zusammengefasst, dass ich einfach mal vorlesen möchte. Er sagt dazu, und zwar auf Seite 80 zum 2. Timotheus-Kommentar, egal wie schriftgemäß ihre Argumente auch sein mögen, Christen, die mit Ungläubigen diskutieren, erlauben, ohne es zu wollen, dass Gottes Wort auf einer Ebene mit menschlichen Weisheiten beurteilt wird. Und weiter sagt er, in den letzten Jahrhunderten kamen die unbiblischsten, humanistischsten und destruktivsten Philosophien aus Kreisen mit höherem Bildungsniveau. Ihre Brutstätten waren Schulen, Universitäten und Bildungseinrichtungen, die sich manchmal sogar noch für christlich halten und es früher auch einmal waren. Die menschliche Intelligenz war den betrügerischen Tricks Satans noch nie gewachsen. Der sündige Stolz der Menschen lässt sich nirgends so gut erkennen wie in Fällen, in denen der eigene Intellekt als der Schrift überlegen eingestuft wird und diese Narreteien auch noch als wissenschaftlich dargestellt werden. Viele leichtgläubige Studenten stehen Schlange, um von diesen Pseudo-Gelehrten zu lernen und lassen sich nur zu leicht ihrer früheren Überzeugungen berauben. Ich schiebe hier ein, wenn man in die Universität kommt, dann heißt es erstmal, es muss euer Kinderglaube erstmal ausradiert werden, damit ihr auf ein intellektuelles Niveau gelangt. Ja? Und dieser Kinderglaube war wahrscheinlich eben der rettende Glaube bei vielen. Und das wird zunichte gemacht durch Pseudo- oder Scheinargumente einer angemaßten Vernunftreligion, die dann die Bibelkritik gebärt, historisch-kritische Methode, und es bleibt kein Stein auf dem anderen. Nun schreibt MacArthur weiter: Das Kreuzfeuer gottloser Ideen und Ergüsse, unter dessen Beschuss unsere Gesellschaft heute im Allgemeinen steht, ist wirklich beängstigend. Noch beängstigender ist jedoch, mit welcher Gleichgültigkeit dies auch von denen akzeptiert wird, die den Namen Christi tragen und von sich behaupten, wiedergeborene Christen zu sein. Abtreibung, theistische Evolution, Homosexualität, Scheidung ohne eigene Schuld, Feminismus und viele andere widerbiblische Konzepte und Einstellungen haben in alarmierender Anzahl und Geschwindigkeit in unseren Gemeinden Einzug gehalten. Eine der beliebtesten und verführerischsten Irrlehren ist die Betonung von einem hohen Selbstwertgefühl als christliche Tugend. Also ich erkläre kurz, du bist wer. Gott hat dich großartig geschaffen. Gott glaubt an uns. So hieß es sogar vor einiger Zeit bei einer Evangelisation hier in Württemberg. Gott glaubt an dich. Es wird alles gerade rumgedreht. Ja. Ist auch schon gelesen. Heißt nicht mehr Glaube an Gott, sondern Gott glaubt an dich. Und MacArthur schreibt hier zurecht: Eine der beliebtesten und verführerischsten Irrlehren ist die Betonung von einem hohen Selbstwertgefühl als christliche Tugend. In Wirklichkeit ist diese Selbstachtung genau das Fundament der Sünde. Das Ich wird betont. Und schließlich noch, letzte Sätze von dem Zitat hier. Solche Meinungen schleichen sich zwangsläufig ein, wenn Christen mehr auf die Welt hören als auf das Wort und sich leichter von Menschen überzeugen lassen als von Gott. Viel zu wenige Leitungsfiguren in den Gemeinden können in unserer Zeit ehrlich mit Paulus einstimmen, denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum, noch unreinen Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug. 1. Thessalonicher 2, Vers 3. Durchaus empfehlenswert, ja, diese Reihe. MacArthur, Kommentar zum Neuen Testament. Er hat viele tiefgreifende geistliche Erkenntnisse. Ich habe auch viel von ihm gelernt, aber auch von anderen Autoren. Auch Fritz Grünzweig hat einen guten Kommentar geschrieben, 2. Timotheus. Er ist immer noch lesenswert. Das nur nebenbei bemerkt. Aber ich dachte, diese Sätze muss ich euch einfach mal vorlesen. Ich hätte es jetzt nicht so gut zusammenfassen können, wie eben dieser amerikanische Bibellehrer. Und wir wollen da auch wirklich wachsam sein. Soweit zu Vers 14. Die Verwirrung durch unnütze Lehrdiskussionen oder Streitereien sollen wir nicht mitmachen. Der Herr kennt die Seinen. Als Mose auf dem Berg war, wo er die 10 Gebote empfing, kam er herunter und das hatten sie gemacht. Sie hatten sich ein goldenes Kalb gebaut. Und dann ist es sehr dramatisch, das möchte ich auch mal lesen, zum Thema der Herr kennt die Seinen. In 2. Mose 32 lesen wir dann ab Vers 25. Als nun Mose sah, dass das Volk zügellos geworden war, denn Aaron hatte ihm die Zügel schießen lassen, seinen Widersachern zum Spott, da stellte sich Mose im Tor des Lagers auf und sprach: Herr zu mir, wer dem Herrn angehört. Da sammelten sich zu ihm alle Söhne Levis. Und dann kommt eine sehr grausame Szene. Ja? Da mussten die beseitigt werden, die den Götzendienst betrieben hatten. Allerdings hat Mose dann Fürbitte getan und er sagt dann sogar in Vers 33, also 2. Mose 32, Vers 33, oder Vers 32, ich lese ab Vers 31, Entschuldigung. Als nun Mose wieder zum Herrn kam, sprach er: Ach, das Volk hat eine große Sünde begangen, dass sie sich goldene Götter gemacht haben. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Der Herr sprach zu Mose: Ich will den aus meinem Buch tilgen, der gegen mich sündigt. Und dann heißt es in Vers 35, der Herr schlug das Volk, weil sie sich das Kalb gemacht hatten, das Aaron angefertigt hatte. Und doch hat Gott auch Gnade walten lassen, gerade auch über Aaron, nachdem er Buße darüber getan hat. Aber her zu mir, wer dem Herrn angehört. Genauso bei der Rote Kora in 4. Mose 16. Ein Aufstand gegen den Herrn. Und Mose und Aaron waren ja seine Diener. Sie hatten einen Aufstand gemacht. Und was ist dann passiert? Als Strafe hat sich der Erdboden geöffnet. Und es heißt, dann sind sie lebendig ins Totenreich hinuntergefahren. Und die Erde hat sich wieder geschlossen. Der Herr kennt die Seinen. Und er weiß auch, wer nicht zu ihm gehört. Deshalb ist es wichtig, sich rechtzeitig für den Herrn zu entscheiden. Wenn Gott heute auf diese Weise sofort strafen würde, wie in alttestamentlicher Zeit, wenn es auch noch so wäre wie am Anfang der Urgemeinde, wo Ananias und Sapphira wegen einer Lüge sofort geschlagen wurden mit dem Tod, wie sähe es dann heute in unseren Gemeinden aus? Wären sie leer? Wäre keiner mehr da? Das muss ich ernsthaft fragen. Wie gut, dass Gott auch ein barmherziger Gott ist, aber wir sollen nicht mit seiner Geduld spielen. Gott bleibt trotzdem heilig. Es ist allein Gnade, wenn wir nicht gar aus sind. Vers 15, 2. Timotheus 2, 15. Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen, als einen rechtschaffenen und untadeligen Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Wörtlich heißt es, als einen Arbeiter, der sich nicht schämen muss und der richtig handelt. Das ist also jetzt der positive Auftrag, dem Herrn zu dienen. Und zwar geschieht das allein auf der Grundlage des Wortes Gottes, das richtig ausgeteilt wird. Das erstmal richtig verstanden werden muss und es geschieht nur unter Gebet und Leitung des Heiligen Geistes, nicht durch bloßes Studium. Wir brauchen die Leitung des Heiligen Geistes. Wer die Bibel liest ohne Geistesleitung, der kann nur zu oberflächlichen und falschen Erkenntnissen kommen. Und deshalb gab es früher ja diesen wunderbaren Anhang in den Bibeln von August Hermann Franke, wie die Bibel mit rechtem Gewinn zu lesen ist. Und da ist ganz am Anfang das Gebet, der Geist Gottes als Voraussetzung, um das Wort Gottes zu verstehen. Geist und Wort gehören zusammen. Denn das Wort selber ist geisthaltig. Und der Geist Gottes ist wortgebunden. Wir können Wort und Geist gar nicht auseinanderreißen, wie es heute aber leider oftmals geschieht. Das Wort der Wahrheit soll recht ausgeteilt, recht ausgelegt werden, nicht willkürlich. Ein Verkündiger darf sich niemals über das Wort stellen und es so hinbiegen, wie es ihm gerne passt, wie es dem Zeitgeist entspricht, sondern wir sollen uns unter das Wort stellen und selber korrigieren lassen. Wenn zum Beispiel das Wort sagt, einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, und zwar über Männer, dann ist das auch heute noch gültig und sollte ernst genommen werden. Der Zeitgeist biegt es aber hin, wie es ihm gerade passt. Ja. Und viele weitere Beispiele können genannt werden. Oder dass zum Beispiel Homosexualität Gott ein Gräuel ist. Das wird im Neuen Testament bestätigt. Dahingegeben heißt es bezüglich dieser und anderer Sünden. Heute wird gesagt, das sei alles nur zeitbedingt gewesen. Keineswegs. Es ist eine Schöpfungsordnung Gottes, die erhalten bleibt, solange wir auf dieser Erde leben. Und wir können nicht etwas segnen, was Gott nicht segnen kann, sondern wo Gott sagt, kehre um von deinem Wege. Wie viele Kirchenleitungen sind heute schuld, wenn solche Menschen verloren gehen, wenn sie nicht von ihrer Sünde umkehren, wenn sie ihnen die Illusion nahebringen wollen, das sei alles ganz normal. Man muss das dann nur verantwortlich gestalten und wie dann gesagt wird. Aber es ist eine Sünde vor Gott, genau auch wie andere Sünden. Und der Herr kann auch davon freimachen und Heilung schenken. Es sind ja Bestrebungen im Gange, zu verbieten, dass man Heilung anbietet, solchen Menschen, die in sexuellen Perversionen sind. Ja, damit lässt man sie in ihrer Verlorenheit. Es ist doch ein Schreckliches, was hier geschieht gegenüber diesen armen Menschen, denen man ja helfen möchte und jetzt darf man ihnen noch nicht mal mehr helfen und die Wahrheit sagen. Soweit möchten es gewisse Kreise auch in der Politik, auch in Kirchenleitungen bringen. Das ist auch eine endzeitliche Entwicklung. Ich habe einmal vor einigen Jahren eine Todesanzeige verfasst. Sodom 2000 hieß die. Ich habe es jetzt inzwischen überschrieben. Sodom und Gomorra heute. Es ist auch im letzten Heft der schmale Weg abgedruckt gewesen. Ich möchte es mal kurz vorlesen. Es ist kein Gedicht, es kann sich auch nicht reimen, weil es so schrecklich ist alles. Sodom und Gomorra heute. Zuerst wurde die Gotteslästerung freigegeben. Dann die Pornografie. Dann die Abtreibung. Jetzt folgen Homosexualität und Lesbianismus. Und bald auch Polygamie und Euthanasie, Inzest und Sodomie. Ich denke, ich muss das nicht erklären, was das ist im Einzelnen. Ne? Also es ist praktisch, fing an mit der Gotteslästerung, dass man Gott nicht mehr die Ehre gegeben hat. Pornografie, zur Schaustellung der zügellosen Sexualität ohne Bindung. Und die Folge davon ist die Abtreibung, dass immer mehr Kinder ungewollt zur Welt kommen, die man dann einfach wegmacht, tötet. Ja. Und jetzt Homosexualität und Lesbianismus, es wird die biblische Schöpfungsordnung Mann und Frau aufgehoben. Und das ist ja nur die erste Stufe zur absoluten Freigabe sämtlicher sexueller Perversionen. Wenn das schon mal freigegeben ist, es wurde ja auch in Frankreich gesagt, jetzt, als die vielen Millionen auf die Straße gingen gegen diese Freigabe, bei uns ist das leider bisher nicht geschehen, ich weiß nicht warum, Deutsche schlafen eben wie immer. In Frankreich waren 2 Millionen Menschen auf der Straße gegen die Freigabe der Adoption für Homosexuelle. Und haben auch katholische Bischöfe waren es gesagt, öffentlich, ich bin kein Freund der katholischen Kirche, aber in dem Punkt haben sie recht, haben gesagt, das ist nur der Dammbruch jetzt auch zu anderen sexuellen Perversionen. Jetzt kommt auch Polygamie, also die Vielehe, ein Mann, viele Weibchen, ein Weibchen, viele Männchen und wie auch immer. Und dann auch die Euthanasie. Das ist der Gnadentod sozusagen durch die Giftspritze. Man hat ja heute schon so wenig Kinder, dass man nicht weiß, wohin mit den Alten, ne? Weil die Renten nicht mehr reichen. Und da lädt man sich ein Gericht nach dem anderen auf. Erst hat man die Kinder umgebracht im Mutterleib und jetzt reichen die Renten nicht, jetzt müssen wir die Alten und Kranken auch irgendwann umbringen. Oder sage ich jetzt zu viel? Das ist die logische Konsequenz. Oder sie arbeiten, bis sie sterben, bis 80, vielleicht sogar bis 90, ich will es jetzt nicht übertreiben. Ja. Das ist eine gottlose Gesellschaft und ich habe schon mal gesagt, Deutschland gehört zu den kinderfeindlichsten Ländern. Wenn wir nicht so viel Zuwanderung hätten, gäbe es in den Schulen manchmal schon fast gar keine Kinder mehr. Ist das nicht auch traurig? Nein. Deutschland. Ich will hier weder das eine noch das andere jetzt schönreden. Es ist alles eine schwierige Situation, auch für unser Land. Ja, und dann Inzest und Sodomie, Verkehr zwischen Verwandten und dann auch noch mit Tieren. Und dann sind wir angekommen in Sodom und Gomorra. Und dann habe ich hier weitergeschrieben in dieser Art Gedicht. Diese Reihenfolge ist zwangsläufig. Wenn die letzte Stufe erreicht ist, Sodom, dann befindet sich die Menschheit im gleichen Zustand wie die Zeitgenossen Noahs vor der Sintflut und die Städte Sodom und Gomorra vor ihrem Untergang. Dann gibt es nur noch eine Steigerung nach unten, nämlich die weltweite offene Anbetung Satans und seines Sohnes, des Antichristen. Vorbereitet wird diese durch eine weltweite Vernetzung, alles wird eins, durch eine Religion der Beliebigkeit, ist alles relativ, alles pluralistisch, alles Emerging Church, und durch den immer offensichtlicher werdenden Kampf gegen Jesus Christus als den einzigen Weg zu Gott, dem Vater. Es darf also nicht mehr heißen Jesus allein, sondern Jesus und alle möglichen Religionen und Ideologien. Und dann habe ich entgegengestellt dieser Entwicklung genau diesen Vers 19 aus unserem heutigen Bibelwort. Und da heißt es ja, aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel, der Herr kennt die Seinen und es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Darauf kommen wir dann auch nochmal zurück, wenn wir zu Vers 19 kommen. Jetzt waren wir in Vers 15 und wir sollen also Arbeiter im Reich Gottes sein, die sich nicht schämen müssen einmal für das, was sie getan haben, sondern die in Liebe zum Herrn und zu den Menschen in Gehorsam gehandelt und haben und gewandelt sind und die das Wort der Wahrheit recht austeilen. nicht verfälscht, nicht mitschwimmen mit dem Zeitgeist, sondern Gottes Geist als, als Inspirator im Herzen tragen. Vers 16. Halte dich fern von ungeistlichem, losem Geschwätz, denn es führt mehr und mehr zu ungöttlichem Wesen. Hier bin ich sofort erinnert worden an einen Psalm. Wisst ihr, welcher Psalm? Wo es um Spott und solche Dinge geht. Psalm 1. Der steht nicht ohne Grund ganz am Anfang. Die Psalmen sind ja Loblieder, wo Gott und seine Größe besungen wird. Aber zuerst muss einmal abgegrenzt werden, das Negative, das Böse. Und so fängt der gesamte Psalter an mit Psalm 1, wo ja steht: Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Auch hier steht, der Herr kennt den Weg der Gerechten, der Herr kennt die Seinen. Ihr seht, wie oft das betont wird. Das ist auch ein Trost. Wenn wir den Herrn kennen und lieben, dürfen wir gewiss sein, er kennt auch uns. Das ist die Voraussetzung, dass auch du ein gerettetes Kind Gottes bist. Wir sollen nicht mitmachen, wo der Name des Herrn verspottet wird, sondern warnend darauf hinweisen. Ich bin von Natur aus auch ein sehr fröhlicher Mensch, ihr kennt mich ja, aber für mich ist immer die Grenze erreicht, wenn Spott getrieben wird mit Gott, mit dem Heiligen. Da kann ich nicht darüber lachen, da mache ich auch nicht mit, sondern da sind wir aufgerufen zu widerstehen und zu sagen, nein, bis hierher und nicht weiter. Es gibt auch viele Warnungen in der Heiligen Schrift vor Zungensünden, wo wir alle gefährdet sind. Je mehr man redet, umso mehr ist die Gefahr, auch Dummheiten zu reden. Und es heißt im Jakobusbrief, dass die Zunge ja ein kleines Glied ist, das eine ganze Welt in Brand stecken kann. Wie behutsam müssen wir damit umgehen? Wie schnell um Vergebung bitten, wenn wir jemanden verletzt haben oder beleidigt mit der Zunge? Es kann schneller passieren, als man denkt. Ein unbedachtes Wort, ja. Und wie gut, dass man dann, solange man auf der Erde lebt, noch um Vergebung bitten kann und Dinge wieder in Ordnung bringen kann. Dann Vers 17. Da geht es jetzt um Menschen, die ein ungöttliches Wesen haben. Und über diese wird gesagt, ihr Wort frisst um sich wie der Krebs. Man kann auch den Wundbrand darunter verstehen, unter diesem griechischen Begriff, der sich hier findet. Das sind beides Krankheiten, die um sich wuchern. Der Wundbrand breitet sich aus durch Bakterien im ganzen Körper und zerstört ihn von innen her. Genauso der Krebs, wenn die Zellen aus dem normalen Wachstum herausgehen, wild wuchern, nicht mehr zu kontrollieren sind. Der Krebs, die Geißel der Menschheit. Und so ist es auch, wenn ungeistliche Dinge in die Gemeinden hineingelassen werden, wenn man nicht rechtzeitig entgegentritt, frisst das um sich wie der Krebs, zerstört die Gemeinden von innen her. Es ist vor einigen Monaten ein sehr aktuelles und sehr umstrittenes Buch erschienen, wo so eine andeutungsweise Krebsgeschwulst vorne abgebildet ist. Das Buch heißt Zerstörerisches Wachstum, genauso wie beim Krebs. Autor ist Bruder Rudolf Ebertshäuser und er hat in dem Buch genau das getan, was auch der Apostel Paulus hier tut. Er hat in diesem Buch Namen genannt. Er hat Ross und Reiter genannt von Leuten, die nach seiner Erkenntnis die Gemeinden zerstören, die das Missionsverständnis verändern, verflachen zu einem Weltveränderungsprozess, Transformation nennt sich das heute, und Kontextualisierung wird dazu verwendet und wie das alles genannt wird. Also nicht mehr, dass Menschen wirklich zu Jesus Christus kommen, Buße tun über ihr Leben, sondern dass man jetzt versucht, die Gesellschaft zu verändern, die Welt zu verbessern. Genau das, was der Weltkirchenrat seit Jahrzehnten machen will. Das machen jetzt die Evangelikalen nach. Jetzt sind sie genau da angekommen, wo der ökumenische Rat schon vor 30, 40 Jahren stand. Und vor solchen Entwicklungen warnt Bruder Ebertshäuser und warnen auch andere, auch Martin Erdmann, Wolfgang Nestvogel und auch ich selber und manche anderen. Und wir nennen auch zum Teil Namen, wo es notwendig ist. Und das tut auch hier Paulus. Manchmal wird dir gesagt, aber Namen darf mehr keine nennen. Aber manchmal muss man es nennen, wenn es ganz massive Irrlehrer sind, die auch in die Öffentlichkeit treten mit ihren Büchern, mit ihren Vorträgen. Muss man sagen, aber was dort dieser Mann gesagt hat, da war das und das und das falsch und unbiblisch. Natürlich muss man jetzt nicht dauernd hinterherlaufen und immer nur das Negative bei anderen suchen, darum geht es nicht. Aber da, wo die Gemeinde zerstört würde, wo ein schädigender, böser Sauerteig hineinkommt, da sind solche, die Gott lieben und sein Wort ernst nehmen, aufgerufen, auch zu warnen. Zurzeit wird der Bruder Eberzeuser heftig angegriffen, ein Kesseltreiben ist im Gange. Ich habe kürzlich eine Rundmail verschickt, wo ich versucht habe, ihn so ein bisschen in Schutz zu nehmen. Manche haben es bekommen und ich kann das gut mitfühlen. Ich bin auch schon oft geächtet worden, wenn ich Dinge aufgedeckt habe. Aber wenn wir schweigen, machen wir uns vor Gott schuldig und auch vor den Menschen, die dann ins Verderben laufen. Wir kritisieren ja nicht um der Kritik willen oder aus Kritiksucht, das wäre wiederum Sünde. Aber nur da, wo es wirklich nicht mehr anders geht, wo es notwendig ist, damit nicht die Gemeinde Jesu zerstört wird von innen her. Darum geht's. Und die Zerstörung, die kommt durch Bibelkritik, die kommt durch Zeitgeist, die kommt durch ökumenische Vermischung, die kommt durch Anpassung an die ganzen Trends heutzutage, den Pragmatismus, der in die Gemeinden eindringt, dass man sagt, alles was der Zweck heiligt, die Mittel, ja. Man kann alle weltlichen Methoden einsetzen, um die Leute abzuholen und merkt gar nicht, dass man die Gemeinde in die Welt verwandelt, bewusst oder unbewusst. Und das ist alles sehr traurig. Wenn man nicht durch Gemeindezucht solchen falschen Lehren und Lehrern und Lehrerinnen auch immer mehr heutzutage entgegentritt, dann frisst ihr Wort um sich wie der Krebs oder wie der Wundbrand. Und die Gemeinden werden von innen her zerfressen. Ich glaube, viele unter uns sind hier, die dasselbe erlebt haben, schon in Gemeinden. Wie man dann nur noch sagen konnte, wenn ich nicht mehr auftreten kann dagegen, dann muss ich austreten und noch eine bibeltreue Gemeinde suchen oder notfalls auch gründen mit anderen zusammen. Hymenäus und Philetus, hier werden Namen genannt. Ist also nicht verboten. Die Schrift macht uns das deutlich auch an anderen Stellen. Man soll zurückhaltend damit umgehen, aber manchmal geht es nicht anders. Und über die wird hier gesagt, und die zwei sind ja nur Beispiele, wahrscheinlich führende Männer gewesen unter diesen. Es gab noch viele weitere. Über die wird gesagt, die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und bringen einige vom Glauben ab. Das ist eine etwas geheimnisvolle Stelle. Das war eine dieser Irrlehren damals. Die Auferstehung sei schon geschehen. Ist die schon gesehen? Sind wir schon auferstanden? Ja, wir sind ja alle noch hier in unserem Leib. Aber es gibt, liebe Geschwister, Lehren, auch heute in manchen Richtungen, Freikirchen auch zum Teil, wo gesagt wird, ja, die Auferstehung ist schon geschehen. Man beruft zum Beispiel auf Epheser 2, wo es dann heißt, wer wiedergeboren ist, ist auferweckt, ja, aus dem Tode. Das ist natürlich eine geistliche Deutung hier. Damit ist die geistliche Auferweckung gemeint, aus dem Sündentod durch die geistliche Wiedergeburt. Aber das ist noch nicht die Auferstehung des Leibes, auf die wir warten. Das ist was anderes. Und es gibt eine erste Auferstehung und eine zweite. Die erste Auferstehung ist praktisch identisch mit der Entrückung. Und die zweite Auferstehung ist dann die Auferstehung zum Gericht, wenn ich es jetzt richtig verstehe, ne? Offenbarung 20. Also jedenfalls stehen beide Auferstehungen noch aus. Es ist noch weder die Entrückung geschehen, noch die Auferweckung aller Toten am jüngsten Tag. Und wer an der ersten Auferstehung teilhat, in der Entrückung und auch die Auferstehung derer, die im Herrn gestorben sind, zu allen Zeiten, auch noch nach der Entrückung, wenn die Entrückung während der Trübsal ist, gibt es ja danach auch immer noch Bekehrungen. Manche sagen noch, sie sei vor der Trübsal, darüber wollen wir jetzt nicht diskutieren, aber danach gibt es auch noch Gläubige, die auch noch zum Herrn kommen. Die werden zum Leben auferstehen, aber die, die nicht zum Herrn Jesus gehören, für die ist es die Auferweckung am jüngsten Tag vor dem großen weißen Thron dann und da werden sie nach ihren Werken gerichtet, aber nur die, die im Buch des Lebens stehen, sind beim Herrn nicht die, die dann sich auf ihre eigenen Leistungen berufen und Jesus abgelehnt haben. kann jetzt manches hier nur kurz zusammenfassen, aber ich denke, die meisten kennen ja die Bibel sehr gut und wissen das auch schon. Gibt es heute auch Richtungen, die sagen, die Auferstehung sei schon geschehen? Ich habe mal mit einem, ich nenne ihn jetzt schon noch Bruder, diskutiert. Der hat die Ansicht vertreten, es gibt kein tausendjähriges Reich mehr in der Zukunft, es gibt auch keine Entrückung, Auferstehung, das ist einfach die geistliche Wiedergeburt. Und sonst gibt es nur noch die allgemeine Totenauferstehung. Gesagt, nein, das sehe ich so nicht, das gibt es noch in der Zukunft. Man kann das nicht alles vergeistlichen. Und der hat auch die Lehre vertreten, die Auferstehung ist schon geschehen, bei der Bekehrung und Wiedergeburt sind wir praktisch schon auferstanden. Und deshalb müssen wir jetzt nicht mehr sündigen, können wir ein vollkommenes Leben führen. Da kommt diese perfektionistische Heiligungslehre dann. Es wird in manchen Kreisen vertreten, die sich Gemeinde Gottes nennen, zum Beispiel ist diese Lehre verbreitet. Ja, also dass man sagt, man lebt schon sozusagen im tausendjährigen Reich und muss nicht mehr dann sündigen. Und es wird auch von manchen dieser Richtungen die Vollkommenheitslehre dann verbreitet. Sie werden auch in Russland zum Beispiel die Vollkommenen genannt, die sie also sagen, sie machen nur noch Fehler, aber keine wirklichen Sünden mehr. Das ist natürlich eine schwärmerische Irrlehre, die nicht biblisch haltbar ist. Bei meiner Auslegung des ersten Johannesbriefes bin ich ausführlicher auf diese Fragen eingegangen. Deshalb möchte ich es jetzt hier nicht wiederholen alles. Aber ich denke, wir sind uns doch hoffentlich hier alle einig, dass die leibliche Auferstehung und auch die Entrückung, dass das noch nicht geschehen ist, dass das noch in der Zukunft liegt. Kann zwar bald geschehen, aber jetzt ist es noch nicht geschehen, in diesem Moment, wo ich das vortrage. Und wer solche Lehren verbreitet, der bringt einige vom Glauben ab, steht hier, oder auch etliche. Und nun kommt der letzte Vers für heute Abend. Nochmals, der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel, der Herr kennt die Seinen und es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Das Fundament, der feste Grund ist natürlich Jesus Christus selber. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelebt ist, unser Herr Jesus Christus. Und er hat dieses Siegel, da wird angespielt oder angedeutet die Versiegelung der Gläubigen. Wann wurden wir versiegelt mit dem Heiligen Geist? Weiß jemand, was die Schrift darüber sagt? Als ihr gläubig wurdet, heißt es in Epheser 1, Verse 13 folgende. Und mit diesem Glauben, wie es hier formuliert ist in Epheser 1, sind Bekehrung und Wiedergeburt mit eingeschlossen. Und das ist dann die Versiegelung mit dem Geist Gottes. Während das Mahlzeichen des Antichristen eben die tragen, die nicht im Buch des Lammes stehen, die werden das Mahlzeichen annehmen. Es wird immer wieder gegenübergestellt in der Offenbarung, Versiegelung der Gläubigen, auch dann aus den Stämmen Israels, nochmal eine Extrastelle in Offenbarung 7, aber auf der anderen Seite die, die das Mahlzeichen des Tieres annehmen. Jeder hat ein Zeichen, aber wir haben das Zeichen Jesu, wie auch immer das dann aussieht, das ist sicherlich auch geistlich, denke ich, zu verstehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein sichtbares Zeichen ist, dass man ein Kreuz auf der Stirn hat, das glaube ich jetzt eher nicht. Aber eine geistliche Versiegelung, der Heilige Geist im Herzen und der Herr erkennt eben seinen Geist in uns und weiß, das ist eines von meinen Kindern. Der Herr kennt die Seinen, so wie der Hirte jedes Schaf mit Namen kennt und ruft. Und dann die Konsequenz, es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Das ist sehr tiefgehend, dieser Satz, denn es gibt viele, die den Namen des Herrn nennen und doch nicht seine Kinder sind. Wir sprechen ja auch in unserem Kulturkreis von Namenschristen. Was sind denn Namenschristen? Habt ihr den Begriff schon mal gehört? Sie tragen den Namen Christ, aber sie haben nicht den Herrn Jesus im Herzen. Sie sind eingetragen in irgendwelche Register. Tausende Mitglieder in manchen Gemeinden, aber wie viele besuchen Gottesdienste? Wie viele davon sind wiedergeboren? Ja, das ist das Traurige. Man spricht auch mit dem harten Begriff von Karteileichen. Die werden nie gesehen, außer vielleicht bei der Beerdigung im Sarg. Ja, und dann heißt es, unser lieber Bruder darf jetzt schauen, was er geglaubt hat. Das ist die größte Lüge, wenn so etwas verkündigt wird. Bitte?
Der wird schon schauen, was dein Glaube ist.
Ja gut, aber der Teufel ist nicht so dumm und sagt, wenn du nicht an Jesus glaubst, kommst du in die Hölle. Der Teufel sagt, egal was du glaubst, es gibt nichts mehr nach dem Tod oder es kommen alle in den Himmel. So wie es die Karnevalsschlager wir singen. Ja. Also auch am schmalen Weg steht natürlich, du kommst ins Himmelreich und am breiten Weg steht auch, du kommst ins Himmelreich. Teufel ist nicht so dumm und schreibt hin, du gehst in die Hölle. Also das ist sehr raffiniert. Nein, wer den Namen des Herrn nennt, der soll auch ihm nachfolgen, im Gehorsam. Und deshalb steht hier, es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Der soll sich lösen von aller Sünde, von aller Befleckung des Fleisches, von allem alten Adam-Ich, soll das ablegen. Sonst ist das nicht konsequent. Wenn keine Frucht des Geistes zu sehen ist, ist auch die Bekehrung und Wiedergeburt zu hinterfragen. Da dürfen wir uns freuen, wenn wir nicht nur Christen heißen, sondern es auch wirklich sind und damit die Hoffnung der himmlischen Herrlichkeit haben dürfen. Der Herr kennt die Seinen. Bist auch du sein Kind, dann darfst du dich freuen und auf die Gemeinschaft mit ihm warten, bis er uns dann in sein Reich nimmt, wo wir dann wirklich vom Glauben zum Schauen gelangen dürfen. Amen. Ich möchte nochmal mit uns beten und wer kann, möge dazu aufstehen. Lieber Herr Jesus, danke, dass du uns herausgerufen hast aus der Sünde der Welt in deine Nachfolge. Herr, schenk uns doch allen, dass wir nicht nur den Namen tragen, Christ, sondern es auch wirklich sind, dass wir in Liebe, Demut und Gehorsam dir nachfolgen. Zeig uns auch immer wieder Möglichkeiten, dich zu bezeugen, in Wort und Tat, auch jetzt in dieser Woche. Bitte segne und behüte uns auch in dieser Nacht. Amen.